بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und meine Geschwister, und einen wunderschönen Sonntagabend an alle Zuhörer. Nach über einem Monat, nach dem Monat Ramadan und ein paar Zerquetschte, geht wieder weiter, inshallah ta'ala, mit dem Podcast. Und ich möchte direkt über eine Sache reden, die mir vor allem während dem Ramadan aufgefallen ist. Aber bevor ich das mache, bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, unseren Ramadan anzunehmen, unsere Fasten anzunehmen, unsere Gebete anzunehmen, uns zu den Leuten gehören zu lassen, die vor dem Höllenfeuer gerettet worden sind. Ja Rabbi, schreib uns auf die Liste der Erretteten. Ja Rabbi, akzeptiere unsere guten Taten und vergib uns unsere schlechten. Allahumma amin. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist eine Thematik, die extrem wichtig ist, die sowieso zu gering bzw. zu wenig von Menschen ausgeübt wird, und zwar die Empathie gegenüber seinen Mitmenschen, ja, das Verständnis gegenüber seinen Mitmenschen. Und das ist mir im Ramadan extrem aufgefallen, unter den Geschwistern. Aber generell ist es einfach ein Problem auf der Welt, dass wir zu wenig Verständnis haben für die Probleme anderer. Und das hat viele Gründe, aber liegt hauptsächlich daran, dass man den Struggle von einer Person mit seinen eigenen Struggles vergleicht. Ja, also die Probleme von einer Person mit seinen eigenen vergleicht. Und wenn die Probleme nicht so groß sind wie deine eigenen Probleme, dann fällt man schnell in die Schiene, dass man die Probleme der anderen Person kleinredet. Ja. Obwohl wir eigentlich dankbar sein müssen. Ja, dankbar sein müssen, dass wir nicht die Probleme von dieser Person haben, auch wenn wir denken, dass unsere größer sind. Denn du weißt nicht, wie du mit dem Test umgehen würdest, wenn du die Probleme von der Person hättest. Ja, man sagt ja häufig im Deutschen, die Probleme, die du gerne hast, die hätte ich gerne. Ja, A'udhu Billah. Möge Allah uns davor bewahren. Weil das ist kein Spaß. Das ist keine kleine Sache. Ich habe auch zu diesen Personen gehört. Ich habe auch so ein Denken gehabt. Aber umso mehr du dich damit beschäftigst, was Adab angeht, ja, den guten Charakter, das Hüten der Zunge und so weiter und so fort, umso mehr verstehst du, dass nicht jeder aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. Und das sage ich jetzt dir, der gerade zuhört, direkt. Ja, und klar, wie es ist. Nur weil du jemanden liebst, heißt es nicht, dass er dich lieben muss. Nur weil du etwas verstehst, heißt es nicht, dass die andere Person es verstehen muss oder es sofort verstehen muss. Der eine ist schneller, die andere ist langsamer. Und das ist auch absolut okay so, weil wir sind alle verschieden. Wir sind alle individuell. Und wir müssen mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Ja, wir müssen wirklich versuchen, unser Empathievermögen auszubauen. Manche haben es gar nicht. Die müssen es erstmal aufbauen und dann ausbauen. Also, wir haben alle unsere eigenen Baustellen. Und das ist eine Baustelle, die wir alle haben. Ja, das ist eine Baustelle, die wir alle haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil sich diese Form von Hochmütigkeit, ja, das ist eine Form von Hochmütigkeit, die sich reinschleichen kann. Und wir wissen, das ist die Hochmütigkeit einer der übelsten Sachen, die es gibt. Und wenn dieses Empathievermögen fehlt, kann sich diese Hochmütigkeit reinschleichen. Und das heißt, man fängt an, eben andere Leute zu belitteln. Ja, also auf Deutsch, unbewusst auf die Leute herabzuschauen. Und das ist nicht die Tugend eines Muslims. Das sollte nicht die Tugend eines rechtschaffenen Mannes oder einer rechtschaffenen Frau sein. Weil Das ist das Gleiche wie mit der Sünde einer Person, über die du redest, die du veröffentlichst oder über die du lachst. Allah wird dich mit der gleichen Strafe oder sogar noch schlimmer testen. Ich meine mit der Sünde. Und wir müssen einfach Acht davor geben. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ich jetzt im Ramadan, in den vier Wochen selbst erfahren habe oder auch gehört habe. Und zwar, die erste Geschichte ist, es war in der Masjid, ein Bruder, dem es gerade nicht gut geht, der auf der Straße lebt, war da und es gab Beschwerden. Es gab Beschwerden über den Geruch des Bruders, es gab Beschwerden über sein Dasein einfach. Und natürlich muss man jetzt eben dieses Empathievermögen einschalten. Wenn du in dieser Lage wärst, stell dir vor, du wärst dieser Bruder. Du weißt nicht, wo du hingehst. Bei dir gibt es kein Zuhause. Du musst schauen, wo du die nächste Dusche nimmst. Und dann ist Ramadan. Und dann bist du in einer Masjid. Und diese Masjid bietet jeden Tag Essen an. Und diese Masjid bietet jeden Tag Brüderlichkeit an. Und bietet jeden Tag Essen, also Gebete, Taraweh und so weiter und so fort. Also das komplette Paket wird angeboten. Umsonst. Dann ist es doch logisch und auch verständlich, dass du, wenn du in so einer Situation bist, die Situation auch nutzt. Ja, weil ausnutzen kann man nicht sagen. Ja, die Situation wurde von diesem Bruder nicht ausgenutzt. Aber, immerhin, auf jeden Fall gab es ein paar Brüder, die sich beschwert haben. Ich habe mit dem Bruder geredet, habe ihm gesagt, guck mal so und so, mach das alles und so. Wir bieten dir an, Klamotten zu geben, wir bieten dir an, dich frisch zu machen, du kannst duschen, etc. Aber bitte schlaf nicht hier drinne. Ja, also schlaf nicht hier drinne, weil, wie gesagt, es für viele unangenehm ist. Und der Bruder war verständlich, hat gesagt, kein Problem. Ja, verzeiht mir bitte, wenn ich was falsch gemacht habe. Und dann gab es ein paar jüngere Brüder, ja, und die haben sich dann aufgeregt und wurden dann ein bisschen lauter. Und dann habe ich gesagt, hört mal zu. In erster Linie, stellt euch vor, ihr werdet in dieser Situation, möge Allah uns alle davor bewahren, möge Allah dem Bruder seine Situation erleichtern, möge Allah ihn standhaft machen und gerade durch seine schwierige Zeit seinen Iman stärken und noch näher zu Allah kommen lassen. Und hab zu dem Bruder gesagt, hör mal zu, Achi, stell dir vor, du wärst in der Situation. Normalerweise musst du ins Sujud gehen und Allah danken, dass du nicht in der Situation bist. Du hast ein Zuhause. Du weißt, wenn du hier fertig bist, steigst du in dein Auto und fährst nach Hause. Du hast eine Frau zu Hause, die auf dich wartet. Du hast ein Kind zu Hause, das auf dich wartet. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du hast einen Kühlschrank, in dem Essen ist. Du kannst ohne Probleme duschen gehen. Du hast diese ganzen Sorgen nicht. Ja, das ist nicht das Verhalten eines Muslims. Deswegen reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Und wenn du jemandem eine Nasir geben willst, dann machst du das unter vier Augen. Und wirst nicht lauter vor Leuten oder sonst auch was. Oder sonst immer Leute sagen, ja, ich habe dir eine Nasir gegeben. Dabei haben sie den Unterschied zwischen Nasir und Leute erniedrigen nicht erkannt. Die Nasir ist eine Sache, ein Ratschlag, den man unter vier Augen macht. Ja. Oder vielleicht mit einem Zeugen noch dazu, unter sechs Augen von mir aus. Aber das vor Leuten machen oder lauter werden und dann sich in einem Ton vergreifen, das ist nicht korrekt, das macht man nicht. Ja, weil, wie gesagt, stell dir vor, du wärst das. Ist das nicht erniedrigend? Ist das nicht beschämend? Ja, dir geht es sowieso schon schlecht, etc. Natürlich, viele Leute, die dann, sag ich mal, in diesen Situationen sind und dann auch mental leiden, fallen dann eventuell mal in ein schwarzes Loch, wo sie verhaltensmäßig oder so das eine oder andere ein bisschen vergessen. Aber das ist ja, wie gesagt, verständlich. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich mit dem Bruder dann auch geredet und er hat es auch verstanden. Ich habe den Bruder zur Seite genommen und ich habe ihm gesagt, Bruder, guck mal, so und so, wie eben schon erwähnt. Und dann funktioniert das auch. Natürlich, wenn danach immer noch irgendwas vorkommt, nachdem man mit den Personen gesprochen hat, klar, dann muss man natürlich die nächsten Schritte eingehen, ja, oder die nächsten Konsequenzen. Aber wallahi, gerade im Ramadan, ja, gerade im Ramadan, wo wir nach guten Taten streben und rennen und uns challengen, gute Taten zu verrichten, haben natürlich die kleinen Shayatin ganze Arbeit geleistet. In vielen Fällen. Und stell dir vor, dieser Bruder, ja, er ist Muslim. Obwohl er in einer Situation ist, er ist geduldig, er ist standhaft, er verrichtet seine Gebete, er fastet. Also das sind alles Gegebenheiten, wo schon viele, viele Leute, die viel weniger erlebt haben oder durchgemacht haben, aufgehört haben, plötzlich zu praktizieren. Aus diesem Grund heraus, ja, aus deren Struggle heraus. Möge er uns davor bewahren. Und subhanallah, die Rangstellung bei Allah subhanahu wa ta'ala, das ist der nächste Punkt, über den ich jetzt hier sprechen möchte. Die Rangstellung bei Gott, ja, auch wenn du als Nicht-Muslim jetzt gerade zuhörst, hat nichts, rein gar nichts mit deinem materiellen Besitz zu tun, mit deinem Einkommen zu tun, mit deiner Stellung zu tun, deiner Position bei deiner Arbeit, bei deiner Firma, whatever, oder deiner Stellung bei den Leuten, was die Leute von dir denken, ja, ob sie denken, du bist eine Autoritätsperson und den Bruder kann man immer fragen oder der Bruder hat hier das und das zu sagen, alles Pille-Palle, ja. Mein Vater würde sagen, eine Tüte für die Luft, ja. Auf gut Deutsch, eine Tüte voller Luft, nichts wert, nichts. Deine Hautfarbe, deine Herkunft, nada, nichts wert. Was zählt? Dein Herz und deine guten Taten. Dein Herz und deine guten Taten. Und vielleicht hat dieser Bruder eine viel höhere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala als du oder als ich. Weil er in dieser Situation ist und fastet, vielleicht kriegt er eine viel größere Belohnung für das Fasten als wir. Allah weiß es am besten. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht mal, ob ein einziges Gebet von uns angenommen worden ist. Wir wissen nichts, ob ein Fastentag von uns angenommen wird. Wir wissen nichts. Wir gehen natürlich davon aus. Wir denken das Beste. Wir vertrauen auf Allah. Aber wissen wir es? La? Wir wissen nichts. Wir haben keine Ahnung. Yawm al-Qiyamah, am Tag des jüngsten Gerichts, werden wir es erfahren. Deshalb zügelt euch. Chill out. Lehnt euch zurück. Nehmt Acht aufeinander. Wenn ihr was seht, was ungerecht ist, wenn ihr die Vermutung oder wenn ihr den Anschein habt oder ihr seht das und hört das und ihr seid der Meinung, das ist nicht gerecht, Yachi, Herr Uchti, dann musst du deinen Mund aufmachen. Und wenn du dich nicht traust, dann musst du einer anderen Schwester oder einem anderen Bruder das sagen, dass er das machen soll, von der du weißt oder von dem du weißt, dass er seinen Mund aufmacht. Und wir müssen das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Oder zumindest vor dem Schlechten warnen, wenn wir es nicht verbieten können. Das heißt, die Geschichte zu der Rangstufe, subhanallah, ist von Sheikh Salih, möge Allah ihn segnen, aus Saudi-Arabien, der jetzt dem ganzen Ramadan in Deutschland war. Und er hat von einem Mann erzählt, von einem Imam aus Belgien. Ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall war das ein Imam aus Belgien. Und es war ein sophistischer Gelehrter. Ja? Es war einer von den Sufis. Ja? Also es war einer von den Sekten. Und eines Tages hat er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam geträumt. Und hat dann im Traum zu ihm gesagt, ja Rasulullah, führe mich bei deiner Hand. Und der Prophet alaihi salatu wasalam hat ihm gesagt, nein. Erst gehst du und lernst den wahren Islam und lässt ab von deinem Irrglauben. Er hat ihn gefragt, ja Rasulullah, wo, in welchem Land, wo soll ich hin? Und die Antwort, die einzige Antwort darauf war, Allah gehört, alle Länder gehören Allah. Dann hat er sich nach diesem Traum irgendwann dazu entschlossen, nach Medina zu gehen. Hat dort gelernt, hat vom Sufismus, hat sich losgesagt, ist den Weg von Ahl Sunna gegangen, den Weg der Salaf. Auf jeden Fall hat er dann die richtige Akide gehabt und hat angefangen auch sogar zu lehren. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn nochmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum sehen lassen. Und da hat er zu ihm gesagt, ja Rasulullah, mach für mich Dua. Mach für mich Dua. Da hat der Prophet sallam wieder zu ihm gesagt, nein. Auf gut Deutsch, mach doch selber. Warum soll ich für dich Dua machen? Mach selber Dua. Also hob er seine Hände und sprach, ja Allah, lass mich auf Imam sterben. Lass mich auf dem richtigen Weg sterben. Nimm meine Seele nicht, bevor ich auf dem richtigen Weg bin. Subhanallah, und nach jeder Dua, die der Bruder gemacht hat, im Traum und runtergeguckt hat, hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen. Und nach jeder Dua, die er gesprochen hat, hat der Prophet alaihi sallallahu alaihi wasallam gesagt, Amin. 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 Allahu Akbar. Was für eine Gewaltigkeit. Jeder von uns, ja, wir Laien oder noch schlimmer, die Unwissenden würden direkt sagen, was soll das denn? Das ist ein sophistischer Gelehrter, was will der mir vom Islam erzählen, etc. etc. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn recht geleitet. Und die Rechtleitung liegt alleine bei ihm. Und hat ihn nicht einmal, sondern zweimal den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum sehen lassen. Weiter geht die Geschichte mit einem Bruder, der diesen Imam aus Belgien kennt, der von dem Imam aus Belgien geträumt hat. Er hat ihn nicht gesehen, sondern jemand hat im Traum seinen Namen gerufen und hat dann, nachdem er seinen Namen gerufen hat, Rahimullah gesagt. Aber der war noch am Leben, also der war nicht tot. Auf jeden Fall hat er dann den Imam angerufen, hat es ihm erzählt und der Imam hat sich gefreut. Also wirklich gefreut, ja, also schon fast gejubelt. Und als er ihn gefragt hat, was ist los, warum jubelst du? Ich habe geträumt, jemand hat deinen Namen gesagt, du bist tot, etc. Da hat er geantwortet, ich freue mich, weil meine Dua erhört worden ist. Das war für ihn die Bestätigung, dass seine Dua erhört worden ist. Dass er auf einem geraden Weg sterben wird. Weil natürlich, du sagst, Rahimallah, also auf Deutsch, wie kann man das sagen, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Rahimallah, mit der Satz dann bei einer Frau, möge Allah mit ihr zufrieden sein, auf, sinngemäß auf jeden Fall. Sagst du natürlich nur bei Leuten, also bei rechtschaffenen Leuten. Oder zumindest, wenn du es nicht weißt, von dem du ausgehst, dass sie rechtschaffen sind. Natürlich kannst du es auch sagen bei noch lebenden Personen, aber das ist unüblich. Also das machst du eigentlich nicht. Also das machst du bei verstorbenen Personen. Was Sheikh Salih uns an diesem Tag mit dieser Geschichte erzählen wollte, oder die Message hinter dieser ganzen Geschichte war, was war diese Geschichte? Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Eine andere Geschichte, die dazugehört hat, die nichts damit zu tun hat, aber dann auf den Punkt kommt. Und zwar ging es um einen Tabi'in. Ich habe den Namen vergessen. Er war der Schüler von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Und er, logischerweise, der Schüler vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich falsch gesagt habe. Aber auf jeden Fall war es ein Schüler von einem Sahabi. Und die Leute haben immer in Medina zu ihm gesagt, ja, Achi, erzähl doch mal, lehr uns doch mal. Du warst der direkte Schüler von dem und er war der direkte Schüler vom Propheten, etc. etc. Und er hat nie geredet. Er hat nie irgendwas weitergegeben. Er hat alles für sich behalten. Eines Tages hat er zugestimmt. Eines Tages hat er gesagt, wisst ihr was? Ich komme. Ich komme in die Message, ich halte einen Vortrag. Dann ist er in die Message gekommen und hat sich auf den Stuhl gesetzt und wollte mit dem Unterricht anfangen. Beziehungsweise er hat dann mit dem Unterricht angefangen. Und die Message, also pickepacke voll. Ja? Da kommt ein Schüler von einem Sahabi, der einer der engsten war mit dem Propheten. Also ihr könnt euch vorstellen, das Ding war pickepackevoll. Der setzt sich hin, rahimallah, und sagt, Beziehungsweise fängt an. Inna alhamdulillah. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sagt er dann, ich bin der Schüler von dem und dem. Der war der Schüler vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat ihm gesagt, auf einmal hört er auf zu reden. Redet nicht mehr. Alle Leute gucken natürlich, ne? Spannend, ja. Ach, was hat er gesagt? Was gibt's? Kommt da noch was aus deinem Mund oder wie ist die Sachlage auf gut Deutsch? Dann sagt er auf einmal, ja, was mein Lehrer gesagt hat, habe ich vergessen und was ich sagen wollte, habe ich auch vergessen. Subhanallah. Und was hat jetzt diese Geschichte mit der anderen Geschichte, mit dem Imam aus Belgien zu tun? Der Punkt, den Sheikh Salih, möge Allah ihn segnen, den er gemacht hat, war, dass egal, wer du bist, wo du bist, was du bist, ob du ein Tabi'in warst, ob du ein sophistischer Gelehrter warst, der auf dem Irrweg war, Allah entscheidet, wo, wie, wann er deine Ränge erhöht. Und diese Geschichte hat mich verblüfft. Hat mich verblüfft, weil das mit dem Imam aus Belgien und so, das ist nicht lange her. Das war vielleicht, lass mich nicht lügen, 1987 oder so, ne? Das mit dem Tabi'in, das ist natürlich mehrere tausend Jahre her. Nicht mehrere tausend, aber so 1100 Jahre. Sagen wir mal so. Und da hat er eine dritte Geschichte erzählt, und zwar von einem, beziehungsweise dem bekanntesten Imam, was Hadith angeht, und zwar Imam Bukhari. Rahimallah. Imam Bukhari kam ja ungefähr aus dem Caucasian-Gebiet, also ich glaube Usbekistan oder plus minus irgendwas, auf jeden Fall in dieser Richtung. Und Imam Bukhari wurde von allen Ecken bekämpft. Im Sinne von, egal wo er hingekommen ist, die Herrscher oder Verantwortlichen der Länder oder Städte haben jedes Mal gesagt, nee, du kommst hier nicht rein, du musst dich verziehen, du musst gehen, etc., etc., etc. Subhanallah, bis an einen Punkt, und das war Yawm al-Eid, weil die Geschichte hat an Yawm al-Eid erzählt, und hat er gesagt gehabt, heute vor ungefähr 1200 Jahren ist das passiert. Yawm al-Eid kam er mit seinem Begleiter in eine Stadt, ich glaube, es war sogar näher seiner Heimat, Allahu a'lam. Und hat sich gefreut. Ramadan ist vorbei. Yawm al-Eid, Tag des Eids, Tag der Feier, Tag der Freude. Und selbst an diesem Tag wurde er in der Nähe oder in seiner Heimat, Allahu a'lam, vertrieben. Und wir reden hier von Imam Bukhari. Ja, sein Werk ist das Authentischste nach dem Koran. Also, das war ja ein, also wie wenn wir heute von Genies reden. Also dieser Mann, ja, also das war ein Super-Genie. Ja, also nach jedem Hadith, bevor er ihn in sein Werk geschrieben hat, Wudu gemacht, 2 Raka gebetet. Also unvorstellbar für unseren Kopf. Auf jeden Fall wurde er dann vertrieben und ist er wirklich an einem Punkt angekommen, subhanallah, wo er mit seinem Begleiter dann wieder Richtung anderer Stadt oder anderes Land los ist und war dann wirklich so verzweifelt, dass er an einen Punkt angekommen ist, dass er Dua gemacht hat zu Allah subhanahu wa ta'ala und sie ihm gesagt hat, ja Allah, nimm meine Seele, nimm mich zu dir. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Dua direkt gewährt auf dem Weg. Mit seinem Gefährten ist er dann verstorben. Rahimallah. Und was er auch damit sagen wollte ist, Sheikh Salih, möge Allah ihn segnen, dass diese Menschen, natürlich angefangen beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, was er alles durchmachen musste, an Leid, an Hater, an Feinden, an Schmerzen, wenn der Beste der Besten, der beste Mensch, das alles durchmachen musste, wenn ein Imam Bukhari das alles durchmachen musste, wer sind wir? Wer sind wir? Wer sind wir? Wer sind wir? Und am Ende vom Tag war dann auch einer der Punkte, das ist Dauer. Dauer ist beleidigt werden, eventuell angegriffen werden, eventuell bespuckt werden, eventuell abgeschmissen werden, eventuell bluten müssen, eventuell. Das ist Dauer. Das ist alles, was du ertragen musst auf dem Wege Allahs. Und das ist die Dunya. Und das ist der Test. Und wer in schöner Geduld verharrt, standhaft bleibt, seine Ibadat nicht vernachlässigt, wird inshallah ta'ala zu den Gewinnern gehören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Gewinnern gehören lassen. Möge er uns stets die Süße des Islams schmecken lassen. Möge er uns davor bewahren, vom Gebet abzufallen. Möge er uns davor bewahren, unsere Pflichten zu vernachlässigen. Möge er unseren Iman stets festigen und erneuern. Möge er uns rechtschaffene Freunde, Brüder, Schwestern an unsere Seite stellen. Und möge er unsere Ibadat annehmen. In diesem Sinne, meine geehrten Geschwister, das war's für heute. Ich danke euch für euer Ohr. Wajazakumullah khair, barakallahu fikum. Wir hören uns beim nächsten Mal. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.